Guten Abend. Ich möchte die Predigt heute mit einem ziemlich bekannten Wort von Jesus beginnen. Steht in Matthäus, und ihr kennt es wahrscheinlich in der anderen Übersetzung, aber ich habe mit Absicht eine moderne Übersetzung genommen, weil es ein bisschen manche Aspekte vielleicht noch ein bisschen schöner rausbringt. Darum sagte Jesus zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Wir sehen hier eine Aufforderung von Jesus zum Gebet. Gebet ist wichtig, und hier Gebet für die Arbeiter in der Ernte. Und in dieser Predigt, da wollen wir aber auch mal anschauen, was vor diesem Wort, das Jesus gesprochen hat, denn in der Bibel steht, und was dann danach geschehen ist. Jetzt Frage an euch, an die Bibelkenner. Wer weiß, was in dem Vers vorher steht? Okay, keiner meldet sich. Mir wäre es ganz genauso gegangen. Ich bin drauf gestoßen, wie ich eine Andacht für die Royal Ranger vorbereitet habe. Und dann dieser Vers davor hat mich dann irgendwie ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn wir in die Evangelien reinschauen, wir lesen da oft, was Jesus getan hat und was er gesagt hat. Aber eigentlich relativ wenig über seine Gefühle. Es ist eher so Tatsachenbericht. Und hier an dieser Stelle, da werden tatsächlich mal seine Gefühle explizit erwähnt. Er hatte Mitleid. Andere Übersetzungen, da steht dann tiefes Mitgefühl, großes Erbarmen. Er wurde innerlich bewegt. Bei Luther ist ein bisschen altertümlicher. Es jammerte ihn. Oder ganz modern, wenn wir in die Volksbibel reinschauen, sie taten ihm voll Leid. Und so. Und tatsächlich ist so, also Jesus sah diese Menschen und er hatte wirklich Mitleid, und daraus kam dann eigentlich die Aufforderung hier zum Gebet für die Ernte. Und ich bin in den letzten Wochen, also so eine Predigt dauert bei mir immer eine Weile, die entwickelt sich so, und ich habe halt die Bibel gelesen und bin auf ein paar Stellen gestoßen, die mir vorher nicht so bewusst waren, wo tatsächlich auch andere Menschen ähnliche Gefühle hatten. Zwei davon werden wir jetzt anschauen, es gab noch ein paar mehr, auch bei den Propheten, bei König David. Aber wir fangen an im Alten Testament bei einem Mann, von dem Gott selber sagt, dass er rechtschaffen war und aufrichtig. Das war Hiob. Und der Hiob, er beschreibt dann, wie er selber gelebt hat, wie er sich da mit seinen Freunden hier unterhält. Und da sagt er: Habe ich nicht damals über die geweint, die ein schweres Los zu tragen hatten? Ich hatte Mitleid mit den Armen. Also da seht ihr, was tatsächlich das Herz von dem Hiob war. Also er beschreibt auch relativ viel, was er dann, wem er wie geholfen hat und sowas. Aber hier sehen wir so ein bisschen sein inneres Mitgefühl, das er mit den Menschen hatte. Und aus dem Mitgefühl raus hat er gehandelt. Wir springen noch ins Neue Testament zu einer Stelle, die wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, von Paulus, der im Römerbrief viel über die Juden schreibt, und da schreibt er jetzt bezogen auf eben sein Volk: Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Also Paulus hat gesehen, wie hartherzig, ein Stück weit verstockt sie damals waren, wie er mit dem Evangelium gekommen ist. Aber er hatte so tiefen Schmerz und so eine Sehnsucht, dass sie sich bekehren und den Messias kennenlernen. Und weiß nicht, vielleicht predige ich jetzt hauptsächlich zu mir selber. Aber ich glaube nicht, dass ich ähnlich starke Gefühle für die Menschen um mich herum habe, die die Jesus nicht kennen vor allem, so wie wir es hier von Jesus sehen, wie wir es auch von Paulus sehen und so. Ein ähnliches Herz für die Menschen, die zum Beispiel vom Islam in die Irre geleitet werden oder, wie soll ich sagen, die vom, im deutschen Hintergrund eher mit der Gottlosigkeit unserer Zeit hier. Und die Umfrage war eigentlich schön. Wir hatten ein paar so Themen hier, die Verlorenheit, die Gottlosigkeit, die Gottferne sind dabei gewesen. Allerdings waren das jetzt tatsächlich nicht mal die Top 7 Themen, aber stark ist trotzdem hier vorgekommen. Das waren also der Vers, wo Jesus Mitleid gespürt hat, dann sein Aufruf zum Gebet. Und wie ging es dann weiter mit den Jüngern? Es ging dran, das, was Jesus gesagt hat, umzusetzen. Also, was wir gerade hatten, waren die letzten Verse in Kapitel 9, jetzt kommen wir in Kapitel 10. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Zu dem kommen wir dann noch. Irgendwie zwischen diesen zwei Versen, also das ist jetzt Vers 1 und der Vers 5, da steht noch die Liste der 12 Apostel mit jeweils einer kurzen Erläuterung und so. Und außerdem haben wir da den Bruch zwischen den Kapiteln. Es ist irgendwie ein bisschen auseinandergerissen vom Fluss, aber ihr seht hier, das erste Wort heißt dann. Das heißt, vom Kontext her beziehen sich die tatsächlich aufeinander. Und also, was passiert zuerst? Jesus ruft die 12 Apostel zu sich. Bevor sie hinausgegangen sind, da mussten sie zu Jesus gehen. Und das gilt für uns genauso. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte in der Apostelgeschichte kennt, hier im Kapitel 19, wer es nachlesen will. Da gab es die 7 Söhne des Skervas. Und die wollten in dem Namen von dem Jesus, den Paulus predigt, hier einen Dämon austreiben. Selber kannten sie Jesus nicht. Sie haben einfach den Paulus nachgeahmt. Und hat es funktioniert? Leider nein. Und sie wurden tatsächlich auch verprügelt. Deswegen wichtig, bevor wir rausgehen, wir müssen erst Jesus kennen, zu Jesus kommen. So, ich nehme an, die meisten, die hier sind, die kennen Jesus. Damit ist das wahrscheinlich nicht unser primäres Problem. Wenn du hier im Raum bist und Jesus noch nicht kennst, du kannst nach dem Gottesdienst vorkommen, zu den Gebetsteams kommen. Wenn du im Stream sitzt und Jesus nicht kennst, komm in den nächsten Gottesdienst oder schick uns eine Mail, dann werden wir dir weiterhelfen. So. Wenn wir zu Jesus gehen, was passiert hier? Er gibt uns dann Vollmacht. Und Vollmacht, um für sämtliche Probleme, die die Ungläubigen haben mögen, zu beten. Und dann wollen wir diesen Auftrag, weil jetzt wird es sehr interessant, den Jesus, das seinen Aposteln gab, noch weiter anschauen. Dann heißt es nämlich gleich anschließend, geht nicht zu den Nichtjuden oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sowas. Ist die gute Nachricht nicht für alle da? Und hier verbietet Jesus tatsächlich erstmal seinen Jüngern, zu den Nichtjuden oder den Samaritanern zu gehen. Samaritaner, das war so ein Mischvolk, die hatten nur teilweise jüdische Vorfahren. Und deswegen wurden sie von den Juden so im Allgemeinen eher verachtet. Aber keine Angst, diese Bevölkerungsgruppen, sie kommen auch noch dran. Aber bei Jesus und bei Paulus, da war es eigentlich immer so, zuerst galt ihre Botschaft dem eigenen Volk, dem Volk Israel, und danach den anderen. So, übersetzt für uns, was kann das bedeuten? Vielleicht, dass wir tatsächlich zuerst zu unserer eigenen Familie gehen, zu unseren eigenen Freunden, bevor wir dann wirklich rausgehen in die Welt. Ich glaube, ich habe da noch ein, steht hier anders. Also, das Volk Israel. Und hier sehen wir dann nochmal, sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Das war nochmal, wie soll ich sagen, dieses Mitgefühl, diese Verlorenheit, die Jesus da gespürt hat. Und dann sagt er, ihnen sollt ihr diese Botschaft bringen. Gottes himmlisches Reich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Also, das war die gute Nachricht. Das Reich der Himmel ist nahe. Und wir haben es ja gesehen, was dann auch noch später passiert ist. Der Heilige Geist ist gefallen, das Reich hat sich wirklich ausgebreitet. So, dann überspringen wir einen Vers und schauen uns noch was Interessantes an. Hier. Da sagt Jesus hier, beschafft euch kein Reisegeld. Besorgt euch auch keine Vorratstasche, kein zweites Hemd, keine Schuhe und keinen Wanderstock. So, das sind also die Apostel, haben ihr Meeting mit Jesus, der will sie auf Dienstreise schicken und dann sollen sie den Koffer, den doch jeder vernünftige Mensch da mitnehmen würde, sollen sie einfach daheim lassen. So wie sie gerade sind, sollten sie loslegen. So, was kann das für uns bedeuten? Ich würde mal sagen, erstens, wir brauchen keine extra Ausbildung. Wir müssen nicht erst auf die Bibelschule gehen, um das Evangelium weiterzugeben. So, was Jesus da gesagt hat, war ein Auftrag an seine sämtlichen 12 Apostel, die hat er alle rausgeschickt. Es war nicht so, dass da jetzt irgendwie ein paar begabte Evangelisten waren, die rausgehen sollten. Nein, es war wirklich für alle. Und wir sollten gehen, einfach wie wir sind. Einfach, authentisch, nicht irgendwie verstellt oder dafür aufgemacht. Und so hat Jesus da seine Jünger losgeschickt, so wie sie waren. Das war jetzt hier, waren die Verse in Matthäus. Wir springen jetzt rüber zu dem Lukas. Der hat nämlich in seinem Kapitel 9 auch von der Aussendung der 12 Apostel in die israelitischen Städte hier berichtet. Danach kommt dann noch die Speisung der 5000, die Verklärung Jesu auf dem Berg, noch ein paar Sachen. Das heißt, da sind wahrscheinlich ein paar Monate ins Land gegangen. Und dann kommen wir bei Lukas in Kapitel 10. In den letzten Versen von Kapitel 9, da lesen wir noch, dass Jesus nach Jerusalem aufbrach und dabei durch Samarien ging. Also man konnte da entweder irgendwie am Jordan oder auf der anderen Jordanseite gehen oder so mehr oder weniger geradeaus übers Hügelland, das war dann durch Samarien. Und dort lebten die, wie vorhin schon erwähnt, eher ungeliebten Samaritaner. So, und jetzt schauen wir mal, was der Lukas uns da berichtet. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. So, in dieser Übersetzung steht 72, in manchen anderen Übersetzungen steht 70. Ich kann euch leider nicht genau sagen, was eigentlich richtig ist. Aber vielleicht gab es damals, so wie heute auch manchmal, auch noch irgendwie so ein paar Spätankömmlinge und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du gezählt hast, dann waren es halt mal mehr oder mal weniger. Also, ich weiß es nicht. So, aber also diese Zahl 70 oder auch 72 war für die Juden damals ein Hinweis auf den 1. Mose 10. Im 1. Mose 10, da werden die Nachkommen von Noah aufgelistet. Und das waren sozusagen die Stammväter der 70 Völker auf der Erde. Und also ich habe dort nicht nachgezählt, aber irgendwo habe ich gelesen, dass also nach manchen Übersetzungen es da auch eben entweder 70 oder 72 gibt. Also, das heißt, Jesus schickt die 70 aus und eben in dem Fall hinaus zu allen Menschen. Jetzt gilt seine Botschaft tatsächlich allen. Und wenn wir hier schauen, da heißt es auch 72 weitere Jünger. Das heißt, es war nicht der Kreis der 12. Es waren welche, die hatten da im Vergleich zu den 12 Aposteln weniger von Jesus mitgekriegt, war noch nicht so lang in Jüngerschaft und also noch nicht so reif im Glauben. Trotzdem hat Jesus sie rausgeschickt. Und also Evangelium weitergeben ist keine spezielle Aufgabe für die hauptamtlichen Angestellten oder Ältesten, sondern betrifft jeden von uns. In Lukas 10 schauen wir jetzt noch ein paar Verse an. Wir sehen jetzt wieder hier, das sagt er jetzt zu den 72. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Also praktisch das Gleiche, was er den 12 auch schon gesagt hat. Und hier steht es also direkt auch wirklich im Kontext genau der gleichen Menschen, zu denen er gesprochen hat. Und also es heißt, er fordert die 70 zum Gebet auf und er schickt die 70 dann auch gleich raus. Das heißt, ein Stück weit sind die hier ihre eigene Gebetserhörung. Eben, sie beten dafür und sie sollen auch gleich selber gehen. Und kann sein, dass es uns manchmal selber geht. Wir haben irgendwas auf dem Herzen, wir beten dafür, aber vielleicht sind dann auch wir diejenigen, die das Ganze in die Tat umsetzen sollten. Wir springen ein paar Verse weiter. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt das Reich Gottes bei euch. So, hier steht, dann esst. Das mit dem Essen, das war bei den Juden irgendwie eine schwierige Angelegenheit. Es gab und gibt auch heute noch ganz genaue Anweisungen, was koscher ist und was nicht. Und deshalb sind auch Juden normalerweise eben nicht bei Nichtjuden zu Gast gewesen. Hier der Hauptmann von Kapharnaum, dessen Diener krank war und dann geheilt wurde von Jesus, der hatte das verstanden und der wollte tatsächlich vermeiden, dass Jesus in diese eigentlich verbotene Lage kommt, dass er bei ihm in das Haus reinzieht. Und sein Glaube war dann so groß, dass er ihn gebeten hat, die Heilung doch einfach von Ferne zu machen und Jesus hat über den Glauben gestaunt. Aber Hintergrund war eben auch dass er dem Juden Jesus, den er da so geschätzt hatte, dass er vermeiden wollte, dass er in diese Zwickmühle reinkommt. Jesus hätte vielleicht gar kein Problem mit gehabt. So, aber jetzt sind die ja in Samarien auf dem Weg nach Jerusalem dadurch und Jesus schickt da seine Jünger, die in dem Fall wohl zur Mehrzahl Juden waren, in die Häuser. Und in dem Fall können wir davon ausgehen, auch der Samaritaner und vielleicht auch zu Römern, die da gewohnt haben oder irgendwelchen anderen Heiden und sie dürfen dort alles essen, auch wenn dann da bei den Römern vielleicht nicht koscher gekocht wurde. So, Jesus waren die Menschen viel wichtiger, er hatte keine Berührungsängste. Und es war auch tatsächlich einer der großen Streitpunkte zwischen Jesus und den Pharisäern. Für die Pharisäer, da war irgendwie diese äußere Reinheit und sowas da ganz furchtbar wichtig. Aber für Jesus war es viel wichtiger, was im Herz des Menschen ist, dass das Herz rein ist, weil er sagt uns, dass aus dem unreinen Herzen, das ist die Wurzel aller Sünden und nicht das, was irgendwie äußerlich passiert. Ein Onkel von mir, der inzwischen verstorben ist, der war Freimaurer. Also Freimaurer, das sind diese bösen Jungs, die da sich im Geheimen treffen und irgendwie eine Geheimorganisation haben, die, wie man so sagt, die Weltherrschaft übernehmen wollen. So, und ich war bei ihm mal zum Geburtstag eingeladen und da saß ich dann neben einem Freimaurer und habe mit dem tatsächlich auch über den Glauben gesprochen. Das habe ich manchen Geschwistern damals erzählt und manche, die ihren Reaktion war so wie, oh, diese bösen Jungs, da muss man sich doch, wie soll ich sagen, schön fernhalten und so. Aber warum sollte ich vor Menschen in irgendeiner Weise Angst haben? Derek Prince, der hat mal was Schönes gesagt hier, erst auf Englisch hier. Jesus and you are a majority in every situation. Also, Jesus und du, ihr habt in jeder Lage die Mehrheit. Deswegen, wenn Jesus mit dir ist und sowas da, du kannst sämtlichen Menschen, egal ob die in der Esoterik stecken oder sonst irgendwo, hier begegnen. Jesus ist immer der Stärkere. Jetzt schauen wir uns noch das schöne Ergebnis an, wie die Jünger unterwegs waren, was sie da erlebt haben. Steht in Lukas ein paar Kapitel weiter hinten. Da fragte Jesus die Apostel: Als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe auf den Weg schickte, habt ihr da an irgendetwas Mangel gehabt? Nein, sagten sie, an nichts. Und das ist doch eine wirklich gute Nachricht hier, wenn wir im Auftrag von Jesus unterwegs sind. Er wird sich darum kümmern, dass wir mit all dem versorgt werden, was wir brauchen. So. Eine kurze Zusammenfassung. Wir haben hier tatsächlich drei Schritte gesehen. Das erste war das Mitgefühl für die Verlorenen. Zweitens das Gebet. Und drittens dann tatsächlich das Hinausgehen mit der guten Nachricht. Und vielleicht noch eins zum Schluss. Jesus hat die Menschen rausgesandt, um zu den Menschen zu gehen und ihnen dort die gute Nachricht zu bringen. So, er hat sie nicht zu irgendwie einem seiner Treffen eingeladen. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch, jemand einzuladen und so. Aber manche, die werden wir nur dann erreichen, wenn wir auch tatsächlich rausgehen zu ihnen. Im Herbst haben wir wieder unseren Alpha-Kurs und vor dem Alpha-Kurs an zwei Samstagen haben wir wieder die Möglichkeit, in die Fürstenrieder Straße zu gehen, um dort zum Alpha-Kurs einzuladen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, ist auch soweit ganz gut, aber kommt fleißig mit und es wäre schön, wenn ihr eine andere Erfahrung macht, aber was ich festgestellt habe, die Leute da haben eigentlich wenig Zeit zum Reden, Flyer nehmen sie schon mit und sowas, aber wirklich in ausführliche Gespräche kommt man nicht so gut. Letztes Jahr war im Sommer eine Stadtteilwoche hier in Leim und da hatten wir einen Infostand eigentlich sogar von den ganzen Leimer Kirchen und an dieser Stadtteilwoche, da sind die Leute halt gekommen, das war so ein Haufen Stände von verschiedenen Organisationen und die hatten Zeit, sind da rumgegangen und eigentlich vom ganzen Ambiente war es dort viel einfacher, mit den Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen und das war irgendwas, was, wir waren damals nicht viele, die da waren, aber wir hatten einfach gute Gespräche und dort. Und von dem Stadtteilfest habe ich euch jetzt noch ein Bild mitgebracht. Hier seht ihr da so ein schönes Sitzbankerl und der hat auf der einen Seite ein Rad und auf der anderen Seite da zwei lange Stangen, wo man, also das ist so ein Zwitter zwischen einem Schubkarren und einer Sitzbank. So, gehört den Katholiken in St. Ulrich, haben sich die angeschafft, heißt Kirche unterwegs. Und ich glaube, es war der Pfarrer, der hat gesagt, ja, also war da ganz neu. Das nehmen sie und am Freitag, wenn da Markt ist, dann fahren sie mit ihrem Bankerl dahin, setzen sich dahin und dann können die Leute da vorbeikommen zum Reden. Das heißt, da gehen die tatsächlich damit dahin, wo die Leute eben dann da sind und wenn sie auf den Markt gehen, vielleicht haben sie ja ein bisschen Zeit. Also ich habe es nie live gesehen, wie sie draußen waren, aber die hatten das Ding da und ich muss sagen, es war einfach eine gute Idee. Eine Möglichkeit, wie man halt dann mit der Kirche unter die Menschen gehen kann. Und ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich, wir brauchen Kreativität, eben wann sind wo die Leute da, wo sie auch Zeit haben zum Reden, wo sie offen sind und wo wir ihnen dann einfach eben da, wo sie sich wohlfühlen, das Evangelium bringen kann. Wenn jemand eine gute Idee hat und auch mitmachen will dabei und sowas, der kann dann gern mal uns diese Ideen bringen und wir schauen mal, was wir denn künftig da alles machen können. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Ich möchte noch beten und wer will, darf dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du uns den Auftrag gegeben hast, rauszugehen. Und Herr, dass du uns mit allem versorgen willst, Herr, was wir dafür brauchen. Jesus, du hast uns gezeigt, was du für Mitgefühl, für eine Liebe für die Menschen hast, Herr, die draußen und verloren sind. Und wir bitten dich, dass du uns das auch in unser Herz gibst, Herr, und dass wir aus dieser Motivation rausgehen können, Herr, um dein Evangelium weiterzugeben. Amen.